Ich bin mir sehr, sehr darüber bewusst, dass da im letzten Jahr, dass dieser Preisregen stattgefunden hat und dass das der Karriere oder dem Standing gut tat, ist mir auch klar.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. In der heutigen Folge spricht Regisseurin Pia Striebmann über ihr erstes internationales Projekt, die Thriller-Serie Prisoner auf der Flucht. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital. Mir ist klar, dass angesichts der sommerlichen Temperaturen, die wir gerade genießen dürfen, wahrscheinlich der Gang vor den Fernseher oder das entsprechende Gerät schwerer fällt in Sachen Streaming momentan. Aber umso glücklicher bin ich natürlich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich kann euch versprechen, es wird eine spannende Folge. Unter anderem ist nämlich ein Gespräch mit Pia Striebmann dabei. Ihr habt es eben schon gehört. Die hat zuletzt das große Projekt Herrhausen verantwortet mit Oliver Masucci in der Hauptrolle und ist dabei so durch die Decke gegangen, dass sie jetzt ihre erste internationale Produktion mitverantwortet hat. Und darüber spricht sie später im Gespräch, aber auch darüber, wie es ist, eigentlich als Frau im Bereich Regie durchzustarten, weil da immer noch mehr Hindernisse vorhanden sind, als es bei Männern tatsächlich der Fall ist. Und ein Thema darf natürlich in dieser Folge auch nicht fehlen. Ich bin sicher, ihr kommt momentan an der Fußball-Weltmeisterschaft natürlich auch nicht vorbei. Und jetzt habe ich nicht nur meinen Kinokollegen, sondern auch meinen Sportkollegen. Henrik übernimmt immer mit Vorliebe Sportthemen, von daher darf ich ihn auch so nennen. Ich freue mich, dass du wieder da bist, um mit mir über eine ganz spezielle Doku später zu reden. Hallo Henrik.
Hallo Melanie.
Wie ist das denn bei dir? Also bist du jemand, der gerade sagt, ich streame lieber Sachen, die überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben? Oder ist es tatsächlich so, dass du dich dem Ganzen auch gerade nicht entziehen kannst?
Ich muss sagen, das Angebot ist schon recht reichhaltig an Dokus rund um die WM gerade. Und ja, da läuft das ja auch jeden Tag mehrere Stunden im Fernsehen. Und also entziehen ist kaum möglich, wenn man ein internetfähiges Gerät anmacht. Also ich werde von allen Seiten getroffen davon und ja, ich möchte mich nicht entziehen, aber ich könnte auch gar nicht, wenn ich wollte.
Das hast du schön zusammengefasst. Also bei mir geht's jetzt, ist es auch so. Also ich bin jetzt kein großer Fußballfanatiker. Es gab ein Jahr, in dem war ich sehr, sehr großer Fanatiker. Da reden wir gleich noch drüber. Aber im Moment ist es tatsächlich so, also du machst was an und du siehst Fußball und du hast irgendwie so gar nicht groß die Möglichkeiten, dich dem zu entziehen, auch wenn du es wollen würdest. Also da hast du schon sehr recht.
Zumal die anderen Sender ja auch nicht viel Konkurrenz anbieten oder konkurrenzfähiges Material. Also es ist ja wirklich, dass sich andere Sender oder andere, aber auch Streaming-Anbieter ein bisschen zurückziehen während der WM, so mein Eindruck.
Ja, da muss ich auch tatsächlich mal ein bisschen böses Wort verlieren. Es ist ein bisschen traurig. Also selbst wenn man wollen würde, man hat ja gar keine Möglichkeit, was anderes zu suchen, weil sie gar nicht so viele neue Sachen im Moment senden. Also sie sind alle in die Knie gegangen, was Fußball betrifft. Aber naja, ja. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Ich hab bewusst nicht bessere Zeiten gesagt. Das
war ja, schon absolut. Muss man halt rausgehen, muss man vor die Tür gehen oder so, wenn man gar nichts von Fußball haben will.
Genau, bisschen frische Luft im Sommer kann ja auch nicht schaden. Ne? Wir sprechen nachher über eine ganz besondere Doku und zwar über Mission Sommermärchen, wo ich mich sehr drüber freue, weil es geht um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und welche Rolle die in deinem Leben gespielt hat und auch in meinem Leben gespielt hat. Darüber reden wir nachher. Ich verabschiede dich jetzt erstmal ins Off und ich freue mich auf unser Gespräch gleich.
Oha, ja, ich bin gespannt. Bis gleich.
Kurz und übersichtlich. Bestseller-Autor Harlan Coben hat bereits seit einigen Jahren eine Exklusivvereinbarung mit Netflix, die beinhaltet, dass insgesamt 14 seiner Bücher verfilmt werden sollen. Und mit Nur für dein Leben ist ab sofort bereits die 12. Verfilmung davon zu streamen. Und dieser Thriller erzählt von einem Familienvater, der sitzt seit einigen Jahren für den Mord an seinem eigenen Sohn hinter Gittern, beteuert aber nach wie vor seine Unschuld. Und als seine Ex-Schwägerin ihm jetzt ein vermeintliches Bild seines Kindes zeigt, ist ihm sofort klar, dass er ausbrechen muss aus diesem Gefängnis, um sein Kind zu finden und auf diese Weise natürlich auch seine eigene Unschuld zu beweisen. Das Ganze ist prominent besetzt mit Sam Worthington unter anderem, den kennt ihr aus Avatar, da spielt er die Hauptrolle. Und die 8 Folgen erzählen einen actionreichen Verschwörungsthriller mit ganz, ganz vielen Wendungen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wenn ihr also auch schon die vorherigen Verfilmungen nach Harlan Coben geliebt habt, dann schaltet auf jeden Fall rein. Dann ist dieser Thriller garantiert was für euch. In dieser Folge darf natürlich auch House of the Dragon nicht fehlen. Es ist die 3. Staffel mittlerweile. Ab 22.06. ist die 1. Folge bei Wow verfügbar. Danach geht's im Wochentakt weiter. Und das Ganze ist ja ein Ableger aus dem Game of Thrones-Universum und erzählt die Vorgeschichte des Hauses Targaryen. Und die 3. Staffel knüpft jetzt nahtlos an die Geschehnisse der vorherigen Staffel an. Also zahlreiche Intrigen und blutige Machtkriege sind schon mal garantiert. Mittlerweile tobt in Westeros aber ein Bürgerkrieg. Und auf der einen Seite haben wir die Anhänger von König Aegon, auf der anderen Seite Königin Rhaenyra und ihren Gefolgsleuten. Und es beginnt direkt mit einer großen Seeschlacht in der 1. Folge. Also es wird ein bildgewaltiger Einstieg, das kann ich euch versprechen, bevor wir uns danach wieder stückchenweise intensiver den Figuren widmen. Aber wenn ihr das Ganze sehen wollt und jetzt neugierig geworden seid, dann schaut bitte zuerst die ersten beiden Staffeln, denn ich kann euch sagen, dass ihr dann auf jeden Fall mehr Verständnis und auch mehr Spaß daran haben werdet. Jetzt kommen wir zu Prisoner auf der Flucht, eine neue Thriller-Serie ab jetzt in der ARD-Mediathek. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist eine britische Thriller-Serie. Im Fokus steht eine selbstbewusste Justizbeamtin namens Amber, die nach der Geburt ihres Babys in den Dienst zurückkehrt und direkt am Anfang mit einem überraschenden Auftrag konfrontiert wird. Und zwar soll sie gemeinsam mit einem Kollegen einen Kriminellen von einem unbekannten Ort nach London überführen, mit einem großen Konvoi. Und der Konvoi kommt nicht ohne Grund zustande, denn der Mann soll als Kronzeuge aussagen gegen ein Verbrechersyndikat. Das Ganze nimmt aber eine üble Wendung, denn dieser Polizeikonvoi wird überfallen. Es kommt zu einem sehr, sehr blutigen und brutalen Spektakel und Amber und der Gefangene können sich retten, sind aneinander gekettet, geraten dann aber in die Hände einer Verbrecherorganisation. Es gibt einiges an Action in dieser Serie, das werdet ihr sehr schnell merken, wenn ihr reinschaltet. Und ich habe gesprochen mit Regisseurin Pia Striedmann über das ganze Projekt. Das ist eine deutsche Regisseurin. Wie gesagt, sie war bei Herrhausen unter anderem verantwortend mit dabei. Und es ist jetzt ihre erste internationale Produktion. Und darüber sprechen wir jetzt im Interview. Ich freue mich sehr, Regisseurin Pia Striedmann ist zu Gast bei All You Can Stream. Hallo.
Hallo.
Wir sprechen über Prisoner auf der Flucht. Das ist ab dem 19.06. in der ARD-Mediathek verfügbar. Beziehungsweise bevor wir drüber sprechen, muss ich einmal an dich die Frage richten. Gab es bei dir oder gibt es bei dir aktuell dieses eine Regie-Bobbit, wo du sagst, das hat deinen eigenen Stil tatsächlich geprägt?
2, glaube ich. Catherine Bigelow, würde ich sagen, und Susanne Bier.
Und warum? Also was hast du dir davon so abgeguckt?
Bei Catherine Bigelow ist es, glaube ich, die Art und Weise, wie sie Spannung inszeniert, wie sie sich so Männerwelten annimmt, wie selbstbewusstes Erzählen funktioniert. Bei Susanne Bier haben mich einfach auch während des Studiums ihre ersten Werke, das fing schon an mit Open Hearts, ich glaube, es war fast ein Dogmafilm sogar, Nach der Hochzeit oder Brüder, da haben mich die Charakter, die Dilemmata, in denen sie die Charakter reingeworfen hat, einfach umgeworfen. Ich habe sowas noch nie gesehen, habe auch danach nie wieder gesehen. Ich fand, wie sie SchauspielerInnen führt, wie sie Charakter menschlich, realistisch in völlig, dennoch völlig überhöhten, krassen Konfliktsituationen zeigt. Ja, es hat mich sehr beeindruckt, es hat mich sehr geprägt auch.
Jetzt hast du Regie geführt bei Prisoner, beziehungsweise Co-Regie geführt. Ein britischer Kollege hat die ersten Folgen gemacht und du warst dann bei 4 bis 6 am Start. Wie drückt man in solchen Fällen einer Produktion die eigene Handschrift auf, ohne den vorherigen Stil irgendwie, ohne dem untreu zu werden? Weil das muss ja schon eine gewisse Absprache sein, die da vorhanden ist.
Ja, das war in dem Fall einigermaßen oder leichter als in anderen Fällen, glaube ich. Weil meine erste Episode, also Episode 4, gleich so eine Bottle-Episode war, die schon im Skript eine ganz andere Tonalität hat. In den ersten 3 Folgen kracht's und scheppert's alle 20 Sekunden und es gibt Szenenwechsel, ähnlich hochgetaktet. Und die 4. Folge ist eine eben Bottle-Episode, die fast ausschließlich an einer Location spielt und die so plötzlich ein bisschen das Genre shiftet zum Drama und zu den Charakteren. Wir erfahren, was Tibors Background ist oder sein könnte. Wir erfahren mehr über das Verhältnis zwischen Amber und Ollie im Freund. Die Stakes kommen nochmal alle auf den Tisch. Was gibt's zu verlieren? Und ja, und dann gegen Mitte der Folge, glaube ich, fängt es dann an, wieder mit Kavum und Shepper, aber in einem ganz anderen Stil. Also die ersten drei Folgen sind eher so im Hongkong-Noir-Stil, würde ich behaupten. Und hier haben wir uns eher an LA Confidential orientiert und haben versucht, aufgrund dieser Location, die so ein altes Cottage ist und so ganz hölzern und rumpelig und so, eher ja, ein anderes Action-Vorbild, einen anderen Spannungsvorbild zu suchen, um dann gegen Ende der Folge wieder zurückzukommen in dieses Hongkong Noir und in diese Spannung und Action Stil, den Otto am Anfang etabliert hatte. Und waren da aber schon so in Anführungsstrichen sattelfest, weil wir die Figuren jetzt ja, also auch der Zuschauer die Figuren jetzt ja viel besser kannten, dass wir da wirklich eine eigene Handschrift entwickeln konnten und mit den gleichen richtigen Figuren, aber in eine wirklich andere Welt eintreten. Wir nähern uns da auch immer mehr dem Urban in den hinteren Folgen. Wir sind immer näher und mehr in London drin. Ja, da konnten wir schon machen, nicht was wir wollten, aber im engen Austausch mit Charmin, dem Creator, wurde uns da schon ein bisschen Freihand gelassen.
Wie bist du Teil des Projektes geworden? Weil das ist jetzt eine britische Serie und da ist natürlich erstmal nochmal, wo sind die Kontakte, wo sind die, wie werden die Leute auf einen aufmerksam? Wie ist das jetzt in dem Fall bei dir gelaufen?
Ich habe vor ein paar Jahren die Serie Herrhausen gemacht. Die lief international mit sehr viel Aufmerksamkeit. Wir hatten irgendwie sehr früh einen Festivalpreis gewinnen können fürs beste Drehbuch in Lille bei dem Festival Series Mania. Thomas Wendrich hat den damals gewonnen und das ist ein Festival, was sehr international sehr anerkannt und gesehen wird. Darüber, also ich glaube tatsächlich buchstäblich am Tag nach der Premiere dort, hatte ich die Möglichkeit, bei einer britischen Agentur zu signen. Kurz drauf bei einer amerikanischen und von da an habe ich internationale Projekte lesen dürfen und können und habe dann überlegt, will man das machen? Warum will man das machen? Also und wenn man es macht, also im Ausland zu drehen und für wirklich lange Zeit nicht da zu sein, wo die Familie ist, was ist so das interessanteste, erste internationale Projekt? Und da habe ich mich tatsächlich für Prisoner entschieden. Und ausschlaggebend war da bestimmt der Creator Matt Charmin, der sowas wie Bridges of Spy gemacht hat. Aber vor allem, glaube ich, die Besetzung von Taha Rahim, den ich irgendwie seit Prophet oder The Serpent total verehre. Und es war einfach so eine Chance, die ich nicht verstreichen lassen wollte, mit so jemandem wie ihm zu arbeiten.
Du hast eben den Preis schon angesprochen. Das ist aber nicht der einzige gewesen für Herrhausen in dem Zusammenhang, sondern du hast unter anderem auch den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Regie auch bekommen. Inwieweit sind Preise was du als Fluch oder als Segen vielleicht auch von der Karriere bezeichnen würdest? Oder ist es was eigentlich total egal ist hinsichtlich der kommenden Projekte?
Nee, ich glaube, es ist überhaupt nicht total egal. Ich finde, es ist ein Segen. Ich würde den Fluch da drin nicht erkennen können so richtig. Ich glaube, es ist total Glück. Preise sind immer Juryentscheidungen. Ich glaube, man darf sich auf Preise nichts einbilden, weil auch wenn man den nicht gewinnt, was ja öfter passiert, hat das auch keine Bedeutung oder sollte keine Bedeutung fürs eigene Selbstwertgefühl oder filmisches Selbstwertgefühl haben. Von daher glaube ich, es ist einfach nur Glück und schafft Opportunity. Und ich bin mir sehr, sehr darüber bewusst, dass da im letzten Jahr, dass dieser Preisregen stattgefunden hat und dass das der Karriere oder dem Standing gut tat, ist mir auch klar.
Du hast am Anfang zwei Vorbilder gesagt. Ich finde es ganz spannend. Ich hatte ein Seminar in der Uni damals, das hieß Frauen in der Regie. Und ich fand das damals total cool. Und im Nachgang denke ich, sowieso gibt es ein Seminar, was heißt Frauen in der Regie? Es würde ja kein Seminar geben, was heißt Männer in der Regie? Nee. Deshalb muss ich dir doch mal die Frage stellen, inwieweit hast du jetzt im Laufe der Karriere vielleicht auch eine Veränderung beobachtet, aber inwieweit ist es schwerer, für Frauen tatsächlich in der Regie Fuß zu fassen?
Boah, ich glaube, da reicht die Zeit hier nicht aus, das alles zu erzählen. Ich glaube, ganz wichtig ist, es ist so. Also es ist nicht irgendwas, es ist kein Narrativ, es ist nichts, was man irgendwie anders darstellen könnte oder sollte. Es ist tatsächlich immer noch so. Ich glaube, ich habe tatsächlich bei dieser Dankesrede beim Deutschen Fernsehpreis eine Anekdote erzählt. Das war, da ging es um Herrhausen und da wurde ich gefragt zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht fix auf dem Projekt war, sondern wo man noch die Bewerbungsphase quasi, da wurde ich gefragt, wie ich mir das denn vorstellen könnte oder ob ich das wohl hinkriegen würde, ein so männerdominiertes Ensemble als Frau zu inszenieren. Und ich habe mich damals echt gefragt, wurde jemals ein Mann gefragt, wenn er sich um die Regie von Sex and the City beworben hat, ob er das dann wohl als Mann hinkriegen könnte oder irgendeinem anderen Format? Und ich finde, das ist ja eine witzige Anekdote, die aber auch anders hätte ausgehen können, so, und dann wäre sie nicht mehr witzig gewesen. Ich kann nicht sagen, ich würde mich freuen, sagen zu können, dass sich das total verändert hat in den letzten Jahren. Ja, es hat sich verändert. Es gibt sowas wie Quoten oder Blicke auf Quoten. Gibt es ein wirklich verstandenes Bewusstsein dafür, dass es den richtigen Stoff für die richtige Regie, wenn wir jetzt nur über Regie sprechen, gibt und dass es genderunabhängig ist? Nein, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich habe es auch umgekehrt total oft erfahren, dass mir was angeboten wurde, weil ich eine Frau bin, aber nicht, weil ich die und die Filme gemacht habe oder weil man mich für den und den Job für geeignet hält oder sowas, sondern einfach nur, ja, wir fragen dich jetzt, weil du bist ja eine Frau, hast du Lust, das zu machen? Dann denke ich mir, dann frag mich bitte nicht, weil ich eine Frau bin, möchte ich es nicht machen. Ich möchte es machen, weil mich der Stoff interessiert, weil mich die Arbeit mit dem Schauspieler interessiert, weil mich, warum auch immer, weil ich es noch nie gemacht habe, 1000 Gründe oder weil du irgendwas gesehen hast, was total gut fandest und wo du dachtest, ich soll das jetzt nochmal machen. Auch alles in Ordnung, alles super, aber diese geschlechtsspezifische Qualifikation habe ich nicht verstanden.
Gibt es so ein Genre, wo du sagst, jetzt hast du Action, du hast auch Tatorte ja damals in der Vergangenheit verantwortet, also dieses Krimi-Genre, was in Deutschland ja ganz, ganz groß ist. Gibt es aber so ein Genre, wo du sagst, das steht auf deiner Bucketlist, das möchtest du unbedingt mal machen, das hast du vielleicht auch noch nicht gemacht?
Also ich hatte diese Bucketlist oder habe diese Bucketlist, dass ich nach dem Studium an der Filmhochschule in München das Ziel hatte, erstmal jedes Genre einmal zu machen. Mhm. Um zu wissen, was macht mir am meisten Spaß, wo hat man vielleicht auch das größte Talent oder sieht die größte Herausforderung. Also diese Liste gibt es, auch Action-Thriller oder sogar internationaler Action-Thriller stand auf dieser Liste. So, da sind jetzt viele Häkchen dran mittlerweile, würde ich sagen.
Ja, super cool.
Was noch offen ist, aber vielleicht auch einen Grund hat, warum es noch offen ist, ist Kinderfilm. Habe ich nicht gemacht. Würde mich aber, glaube ich, interessieren. Und was war das andere? Ach, Horror habe ich auch noch nicht gemacht. Habe ich Schiss. Also kann ich nicht gucken, weiß ich nicht, ob ich es machen kann. Fände ich aber auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, und sonst ist das, glaube ich, sind viele grüne Häkchen dran.
Bin gespannt, ich werde mal ein Auge drauf haben, was da die nächsten Jahre noch so kommt, ob Kinderfilm doch irgendwann noch einen Haken bekommt. Ja, okay. Jetzt aber erstmal Prisoner, wie gesagt, ab dem 19.06. in der ARD-Mediathek. Pia Striebmann, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank. Tschüss.
So, ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Hallo, Hendrik.
Hallo.
Wir sprechen jetzt über Mission Sommermärchen, eine dreiteilige Doku-Reihe, die bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar ist. Und wir verabschieden uns so ein bisschen von der Gegenwart und tauchen ein in eine Zeitreise ins Jahr 2006. Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Wie sehr warst du damals im Fußball-Hype? Ich müsste jetzt nachrechnen, wie alt warst du? Ungefähr ein Teenager, ne? Du müsstest auch ein Teenager gewesen sein zu der Zeit.
Ich war noch gerade so Teenager, also es war ja vor genau 20 Jahren. Und vor genau 20 Jahren habe ich mein Abitur gemacht. Es war mein Schulfreisommer quasi. Also der letzte Schultag stand bei uns schon unter dem Motto Fußball. Und auch während des Abiballs lief ein ganz wichtiges Spiel im Fernsehen. Und ich weiß, das brachte da die Programmplanung, also beim Abiball, so ein bisschen durcheinander, weil die Hälfte der Leute unbedingt vorm Fernseher hängen wollte. Wie war das bei dir?
Ich fühle das sehr. Ich war so begeistert in dem Jahr, dass ich im Anschluss an diese Fußball-Weltmeisterschaft mir so einen kleinen Abreißzettel gemacht habe bis zum nächsten großen Turnier, wo ich wirklich jeden Tag so durchgestrichen habe, bis man dann irgendwann wieder beim nächsten Turnier angekommen ist. Sagen wir so, den Hype habe ich in der Form nie wieder erreicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob es bis zum nächsten Turnier tatsächlich standgehalten hat, das
Oh,
Ganze.
aber hast du das durchgehalten mit dem Abreißzettel?
Ich glaube nicht ganz. Ich glaube so. Ich weiß ich nicht, vielleicht so 100 Tage, 200 Tage vor. 200 Tage ist auch schon wieder viel, ist ja fast ein Jahr. Aber also ich habe es nicht ganz durchgehalten. Aber ich hatte wirklich, es war kein direkter Abreißzettel. Ich habe so jeden Tag auf so eine Liste geschrieben und den dann durchgestrichen. Also Shoutout to myself, dass ich das überhaupt alles erstmal auf so einen Zettel gekritzelt habe mit jedem einzelnen Tag. Also ich war sehr gehypt. Man merkt es jetzt zumindest.
Du hattest eine Mission auf jeden Fall.
Ganz genau. Und Mission ist jetzt der schöne Übergang. Um was geht es denn jetzt in der Doku? Welchen Zeitraum umfasst die, wenn man auf diese Weltmeisterschaft blickt? Was ist da alles Inhalt?
Im Nachhinein kann man halt sagen, dass die WM 2006 eigentlich eine neue Ära der deutschen Fußballnationalmannschaft eingeleitet hat, weil da halt begeisterter Fußball gespielt worden ist und ja, sowas wie Public Viewing erfunden wurde und Deutschland wieder attraktiven Fußball gespielt hatte und tolle junge Talente hatte. Aber die Doku beschäftigt sich eigentlich mit dem Zeitraum bis dorthin. Also es beginnt eigentlich fast mit der WM 2002, also 4 Jahre zuvor, wo Deutschland im Finale war und ganz unglücklich verloren hat. Dann gab es noch eine EM dazwischen, die katastrophal in die Hose ging mit Rudi Völler. Und dann kamen nach der EM die entscheidenden 2 Jahre, wo neuer Trainer Jürgen Klinsmann engagiert worden ist und der hatte 2 Jahre Zeit, ja, die Mannschaft auf die Heim-WM im eigenen Land vorzubereiten. Und diese 2 Jahre waren total turbulent und das wird in dieser Doku in 3 Teilen eigentlich thematisiert. Ja, und der Gipfel ist dann das erfolgreiche Abschneiden bei der WM, als wo man dann Dritter am Ende geworden ist.
Wer kommt denn dabei alles zu Wort? Sind das dann wirklich die Kernpersonen aus der Zeit damals, dass du halt einen Jürgen Klinsmann hast und einen Jogi Löw? Und sind es die Personen zu der Zeit oder in der heutigen Zeit, also rückblickend quasi?
Eigentlich die Personen, es sind die Personen, die damals relevant waren. Also Jürgen Klinsmann, Jogi Löw, du hast es gesagt, und dann viele, viele Spieler aus dem Kader von damals. Und ein paar sieht man ja häufiger im TV, in anderen Formaten. Ein paar habe ich echt seitdem gefühlt nie wieder gesehen. Also Tim Borowski oder Thorsten Frings, die hatte ich vom Gesicht oder vom Namen fast vergessen. Die sind jetzt hier wieder in Interviewsituationen und ja, ordnen das Geschehen ja, aus heutiger Sicht ein. Und neben den Spielern und den Trainern sind ganz viele Journalisten dabei, viele von Bild und Sportbild, aber auch Ulrike von der Gröben von RTL zum Beispiel und dann noch so Autoren und Soziologen, die so ja ihren Eindruck geben, was da damals zur Phase war und was das mit dem Land gemacht hat.
Wie ist diese Doku gestaltet? Wir hatten vor ein paar Tagen schon das Gespräch. Es gibt ja so gewisse Stilrichtungen, die man gewissen Sendern oder auch gewissen Streamern eben zuordnet. Und wir sind auf den Punkt gekommen, dass Netflix ja auch einen gewissen Stil für sich etabliert hat, wenn man auf so Dokus schaut wie Kaulitz und Kaulitz oder jetzt zuletzt auch Poldi, was ja gerade erst rausgekommen ist. Wie würdest du jetzt die Optik dieser Dokumentation quasi einfangen?
Ja, das geht in Richtung Netflix. Also meiner Meinung nach hat Netflix so ein bisschen das Format Doku in ein neues Zeitalter übertragen in den letzten Jahren. Durch die Machart, die sehr poppig und sehr modern ist. Und so wirkt es jetzt auch hier. Also es ist eine Doku im ZDF, aber man darf da jetzt kein Terra X oder so erwarten. Das ist eine moderne Produktion von der Bild- und Tonfabrik, die ja eine Produktionsfirma ist, die unter anderem auch die Hitserie How to Sell Drugs Online Fast gemacht haben, mit vielen jungen Leuten im Team. Und insofern hat das wirklich einen ganz, ganz schnellen, eine ganz schnelle, poppige Aufmachung und eindeutig so von Netflix inspiriert und auch mit viel Humor. Also der rote Faden ist so ein WM-Countdown bis zum Sommermärchen, der die ganze Zeit läuft. Und der ist so im Windows XP-Stil gehalten. Also so, ja, aus heutiger Sicht wirkt das total veraltet, aber war damals halt das Betriebssystem, was jeder von uns auf dem Rechner hatte. Und auch so, es gibt eine Interviewsituation, wo Jürgen Dienstmann irgendwie sagt, ja, er wollte damals die Carte Blanche haben, also das Fremdwort irgendwie für er wollte einen Freifahrtschein oder die volle Kontrolle über die Mannschaft haben. Und dann wird dann gezeigt, wie jemand das Wort Carte Blanche googelt und den Wikipedia-Artikel aufruft und dann so mit der Maus markiert und sich die Definition des Wortes raussucht. Also sehr, ja, meta schon fast, dass da Interview-Aussagen noch so durch die Bildsprache kommentiert werden. Ganz, ganz lustig, und das lockert das Ganze total auf, sodass man nicht nur Gesichter hat. Aber was ich bei den Gesichtern noch interessant fand, die Nationalspieler von damals, auch Klinsmann und Löw, sind so total groß im Bild und zentral und blicken immer in die Kamera. Und eigentlich ist es bei Dokus ja das heilige Gesetz, nicht in die Kamera schauen, sondern zum Interviewpartner, nämlich an der Kamera seitlich vorbei. Und hier ist es so, dass die dich unvermittelt direkt in die Augen angucken und so zwei Drittel deines Bildschirms ausfüllen. Und das, ja, das ist irgendwie spooky und man muss sich daran gewöhnen, aber es schafft natürlich eine unglaubliche Nähe und Intensität in dem, was die Leute sagen, ja.
Du hast also quasi die ganze Zeit das Gefühl, sie sprechen dich direkt an mit dem, was sie dann wirklich von sich geben, oder? Das ist wahrscheinlich die Intention dahinter.
Ja, es ist unmittelbare Direktheit und man sieht auch wirklich das Glasige in ihren Augen, weil es so nah dran ist und man nicht irgendwie noch den Oberkörper sieht, sondern man sieht wirklich nur den Kopf. Und das wirkt am Anfang ein bisschen aufdringlich, aber ja, man gewöhnt sich dran.
Erinnerst du dich noch an ein Sommermärchen, was danach ins Kino gekommen ist, damals nach der Fußball-Weltmeisterschaft von Sönke Wortmann als Regisseur, der das Ganze begleitet hat über die WM?
Ja, ich habe das gesehen, aber ich könnte jetzt mich nicht mehr genau daran erinnern, oder ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, die Machart war auf jeden Fall komplett gegensätzlich.
Ja, das glaube ich, es war ja wirklich, dass sie die ganze Zeit so hinter den Kulissen geblieben sind, also und dann gezeigt haben, wie die Ansprachen waren und dergleichen. Und wenn man so das Doku-Format sich anschaut, das gab es ja letzte Weltmeisterschaft, ich glaube, es war die letzte auch mit All or Nothing, wo es dann am Ende nothing wurde, weil wir dann ja tatsächlich schon in der Vorrunde ausgeschieden sind. Aber das ist ja vom Doku-Stil nochmal ganz anders, weil du ja ganz nah dran bist und drin bist in dem Ganzen und das andere schaut ja jetzt von außen so ein bisschen wahrscheinlich eher drauf.
Richtig, genau. Also das war ja, ich bin mir sicher, bei der aktuellen WM läuft auch wieder eine Kamera in der Kabine mit übrigens. Genau, das ist vielleicht mal wichtig herauszustellen, dass Mission Sommermärchen speist sich ausschließlich aus Interviews und, also aktuell geführten Interviews mit den Stars von damals und aus Archivmaterial. Also man sieht 90% der Fälle sieht man alte Fernsehbeiträge, alte Zeitschriftenschnipsel und genau, was wir damals alle im Fernsehen gesehen haben oder Nachrichtenbeiträge oder so. Also das Doku basiert auf Interviews gepaart mit Archivmaterial, das wir früher alle so wahrgenommen haben. Ja, und vor allem möchte ich da nochmal so sagen, dass die Zeit damals echt eine total andere war. Also klar, es gab kein Smartphone, das ist das eine, aber es gab auch noch nicht diese Content-Flut und es gab noch nicht mal das Wort Content eigentlich. Es gab zwar schon Facebook, aber das war noch ein Freundenetzwerk ohne Werbung und ohne ja gezielte Medien, die da unbedingt ihre Themen ausgespielt haben. Es gab viel weniger Zerstreuung und dass die Massenmedien waren das Fernsehen und die Bild-Zeitung und ganz besonders die Bild-Zeitung, die damals halt die Themen gesetzt hat. Und gerade in diesen zwei Jahren unter Jürgen Klinsmann bis zur WM war die Bild-Zeitung extrem kritisch und hat ganz viele Stücke gebracht, in dem es ja kampagnenartig gegen diesen Trainer ging. Und dann plötzlich, als sich der Erfolg einstellte, so ab der Vorrunde und ab diesem Dortmund-Spiel, wo Doncor die Flanke reingebracht hat und Oliver Neville dann das Tor gemacht hat zu diesem ganz späten Tor gegen Polen, da drehte dann sich nicht nur die Stimmung im Land, sondern dort drehte sich auch die Stimmung bei den Medien, vor allem der Bild-Zeitung, die danach ja hier unser Jubel sie und so geschrieben hat. Und dann ging es halt wirklich auch mit der Stimmung im Land aufwärts. Und dann wurde es zum Sommermärchen nach dem zweiten Spiel.
Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Also wie sich, ich meine, 20 Jahre sind ja jetzt auch nicht die Welt gefühlt. Und dass wir irgendwann in die Situation kommen würden, dass wir jetzt schon in unserem Alter sagen, früher war alles besser. Also es war sicher nicht besser, wenn die Bild-Zeitung alles dominiert hat. Aber so die Tatsache, dass nicht soziale Medien alles auseinandergenommen haben, ist natürlich irgendwie auch schon mal ein Vorteil gewesen zu der Zeit, würde ich einfach mal behaupten.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und es ist wirklich eine Nostalgie-Doku. Ich weiß nicht, ob die Leute, die damals das nicht mitbekommen haben, so nachfühlen können. Aber mir ging es so, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch dir so geht, wenn du da die Fernsehberichte oder die Übertragung von damals jetzt in der Doku nochmal dir ansiehst, dass da viele vergessene Bilder wieder hochkommen und dass da durchaus auch Gänsehaut entsteht, wenn man da einzelne Spielszenen oder Kommentare von Bela Reti oder Tom Bartels nochmal hört bei entscheidenden Toren, das schafft die Doku ganz hervorragend, da nochmal dieses Gefühl heraufzubeschwören. Und ich glaube, man muss dabei gewesen sein, um das in seiner Gänze genießen zu können. Aber es ist natürlich auch ein toller Einblick für alle Spätgeborenen unter uns und unter unseren Zuhörern, die ja verstehen wollen, was denn dieses Sommermärchen war, über das alle sprechen und wo eigentlich der Ursprung von Public Viewing liegt. Ne? Heutzutage selbstverständlich, dass man im Öffentlichen, im Freien, in großen Gruppen sich versammelt und Fußball live guckt. Das gab es vor 2006, gab es das einfach nicht in Deutschland, dass Fußball öffentlich auf großen Plätzen geguckt worden ist. Also auch in der Hinsicht eine ganz große Änderung oder eine ganz wichtige Wegmarke in ja der Medienwahrnehmung.
Also ihr habt es gehört, Henrik ist begeistert. Ich bin wahnsinnig neugierig und freue mich total und ich hoffe wirklich, dass es euch genauso geht. Mission Sommermärchen ist mit allen drei Teilen bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar. Danke, Henrik, und ja, viel Spaß beim Fußballgucken auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Dem wünsche ich dir auch eine Frage noch ganz hinterher. Wer war dein Lieblingsspieler damals?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich fand zu der Zeit, ich war jetzt ein bisschen geschockt, dass du Thorsten Frings gesagt hast. Ich fand den total cool. Ich mochte den total gerne. Ich kann ja auch gar nicht begründen, warum, aber ich fand, der hatte so eine Lockerheit und so eine Coolness, die mochte ich einfach. Wie war das bei dir?
Ja, also den mochte ich auch. Ich habe mich total gefreut, den wiederzusehen. Aber ansonsten Miroslav Klose einfach. Dieser tolle, bescheidene Wunderstürmer, der die Dinger reingehauen hat und so aus jeder möglichen Bewegung und so. Und das war auch toll, den wiederzusehen. Der ist allerdings nicht als Interviewpartner dabei. Den sieht man da nur in Archivaufnahmen.
Und denkt dran, der hat auch jedes Mal ein Rückwärts- oder ein Vorwärtssalto gemacht, als er ein Tor geschossen hat. Ich weiß es nicht mehr, aber vorwärts. Okay. Ja. War auch jedes Mal ein Highlight. Oh. Wir können eine ganze Podcast-Folge nur darüber aufnehmen, wo wir darüber reden, wie schön die WM 2006 gewesen ist. Aber okay, das lassen wir jetzt. Henrik, danke dir und ich bin sicher, wir finden abseits dieses Podcasts nochmal Gelegenheit, darüber zu reden.
Ja, sehr gerne. Mach's gut.
Bis dann. Das war's. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream, dem offiziellen Podcast von TV Digital. Ich hoffe, es war was Spannendes für euch dabei. Es waren ja jetzt auch sehr, sehr unterschiedliche Themen. Also ich bin sicher, irgendwas davon wird euch bestimmt abgeholt haben. Und wenn euch auch dieser Podcast abgeholt habt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr auf der Podcast-Plattform, die euch am besten gefällt, auf die Glocke drückt und dann natürlich immer erfahrt, wenn eine neue Folge erscheint. Und schreibt mir gerne auch auf Instagram, allyoucanstream_podcast. Da freue ich mich immer über Nachrichten und wenn ihr Feedback zu gewissen Sendung oder zu manchen Themen habt, bin ich da natürlich auch immer gewillt, euch da schnell zu antworten. Genau, das war's und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut und viel Spaß beim Streamen. Tschüss!